Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die heutige Predigt. Es ist eine Predigt mit dem Titel Unsere Worte friedlich oder kämpferisch. Ein herausfordernder Titel. Dazu gehört der Text aus dem Jakobusbrief. Und wir werden uns gleich ein Filetstück angucken. Das sind die ersten 10 Verse in Kapitel 4. Aber damit wir dieses Filetstück verstehen und gut verdauen können, müssen wir erst einen kleinen Überblick gewinnen, was steht vorher, was steht hinterher. Denn dann werden wir erkennen, der Kontext, es geht um unsere Zunge. Es geht darum, wie wir Worte gebrauchen. Und das geht schon, wenn ihr mal aufschlagt, den Jakobusbrief in Kapitel 3, da geht es los. Ich mache also zunächst einen Schnellüberblick über die 18 Verse in Kapitel 3, um dann zu verstehen, deswegen geht es um die 10 Verse, die dann in Kapitel 4 folgen, genau um dieses Thema, unsere Zunge, die Worte, die wir benutzen. In Kapitel 3, Vers 1 steht, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Das sind in erster Linie die Lehrer, die angesprochen werden. Lehrer, die lehren, womit? Mit Worten. Vers 2 sind wir jetzt auf einmal alle im Blick. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Ja, worin denn? Indem wir Worte gebrauchen. Es braucht schon einen vollkommenen, ausgereiften Mann, steht in Vers 2, wenn er sich in diesem Gebrauchen von Worten nicht verfehlen soll. Dann sehen wir in Versen 5, 6 und 8, wo Jakobus direkt die Zunge anspricht. Ein Beispiel, Vers 6. Wer die Bibel dabei hat, das ist überhaupt in dieser Predigt super wichtig, habt die Bibel auf dem Schoß, wir müssen da ständig reingucken. Vers 6, und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Wer ist der Umkreis des Lebens? Das sind wir alle. Alle, die unsere Worte empfangen. Bist du dir das bewusst? Die Worte, die du benutzt, die können erbauen oder niederreißen. Die können ermutigen oder zerstören, in Brand setzen. Vers 9. Mit der Zunge loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen. Was aus unserem Mund rauskommt, lobt oder verflucht. Und dann sehen wir in den Versen 13 bis 18, dass Jakobus zwei Dinge unterscheidet. Das eine ist so diese himmlische Weisheit und die irdische Weisheit. Jakobus spricht in Vers 13 von einem weisen Wandel. Unser Wandel als Gotteskinder, der soll wie nichts sein, nicht neidisch, nicht selbstsüchtig. So steht es in Vers 16. Wie soll es sein? Sehen wir in Vers 17. Rein, friedfertig. Es geht um kämpferische Worte oder um friedliche Worte. Dann Vers 18 steht unmittelbar vor unserem Filetstück ab Kapitel 4, Vers 1. Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Seht ihr das? Die Frucht der Gerechtigkeit, Frieden und Frieden stiften, ist genau das Gegenteil von dem, was jetzt in Kapitel 4, Vers 1 steht. Da geht es um Streitigkeiten, um Krieg, um Konflikte. Das heißt, Jakobus fängt hier in Kapitel 4 jetzt kein neues Thema an. Was er einmal positiv ausgedrückt hat, friedensstiftende Worte, vorher in Kapitel 3, hier jetzt in Vers 1, es bleibt bei demselben Thema. Unsere Worte, es geht jetzt um Kämpfe und Streitigkeiten. Was wir sehen ist, dass der Predigttext jetzt in Kapitel 4, Verse 1 bis 10, sowohl vorher das Thema hat, die Zunge, wie wir mit unseren Worten umgehen. Und schaut mal bitte kurz in Verse 11 und 12 nach unserem Predigttext. Da geht es darum, dass wir Da steht in Vers 11, verleumdet einander nicht, ihr Brüder, wer seinen Bruder verleumdet und richtet. Ja, wie verleumden, wie richten wir? Mit unseren Worten. Sehen wir, was vor unserem Predigtext, die ersten 10 Verse in Kapitel 4 steht, ist Thema Zunge. Was steht danach? Thema Zunge. Deswegen verstehen wir jetzt, was jetzt kommt. Und wer die Kraft hat zu stehen, steh noch mal einmal mit mir auf. Und wir lesen aus Jakobus Kapitel 4 die ersten 10 Verse. Hört das Wort Gottes, es ist heilig, es ist die letzte Autorität in unserem Leben. Jakobus Kapitel 4, ab Vers 1. Woher kommen die Kämpfe und woher die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, daher mordet ihr. Und ihr neidet und könnt es doch nicht erlangen, daher streitet und kämpft ihr. Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Reinigt die Hände ihrer Sünder und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Amen. Setzt euch gerne. Stellt euch nun bitte Folgendes vor. Du fühlst dich nicht gut, du hast körperliche Schmerzen, also gehst du zum Arzt. Und zu diesem Arzt gehst du und erwartest die Beantwortung folgender 2 Fragen. Frage Nummer 1, was ist das Problem, Herr Doktor? Frage Nummer 2, was ist die Lösung? Aber wie frustrierend ist das, wenn der Arzt dir keine Antwort gibt? Du siehst eindeutig deine Symptome, du fühlst deine Schmerzen, aber du erhältst keine Antwort. Kennst du das? Die Ursache für deine Schmerzen ist nicht offengelegt. Der Arzt sagt es dir nicht. Ein Beispiel aus der Bibel haben wir im Markus-Evangelium in Kapitel 5, Verse 25 und 26. Dort steht, und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Können wir uns da reinfühlen? 14 Jahre sah diese Frau ihre Symptome, aber keiner der vielen Ärzte hat die Ursache ihres Leidens herausgefunden. Oder, anderer Fall, du gehst zum Arzt, der erkennt zwar die Ursache, aber er sagt es dir nicht. Er sagt es dir nicht, weil er es dir nicht sagen will. Das ist unehrlich und lieblos, denn die Liebe sagt die Wahrheit. Aber ganz anders unser Jakobus, unser Dr. Jakobus. Zu dem kommst du und der beantwortet dir die Fragen. Denn er, dieser Jakobus, ist unser Herzensdoktor. Durch die Leitung des Heiligen Geistes erkennt Dr. Jakobus nicht nur die Symptome, er erkennt auch die Ursache des Problems und er benennt die Ursache. Er gibt uns im Predigtext eine präzise Diagnose, indem er mit dem Finger genau auf das Problem zeigt. Schließlich, und das macht einen guten und ehrlichen Arzt aus, zeigt uns Jakobus auch die Lösung für das Problem. Wir werden also, wenn wir jetzt diese 10 Verse betrachten, dann betrachten wir den Kern des Jakobusbriefes. Zunächst legt Jakobus offen, was das schwerwiegendste Problem unseres Herzens ist. Das sind die Begierden. Und zudem präsentiert Jakobus auch die einzige Lösung für das Problem unserer Herzen. Die Gnade Gottes. 3 Dinge wollen wir uns also jetzt anschauen. Erstens die Beobachtung Gottes. Zweitens die Diagnose Gottes. Drittens die Lösung. Beobachtung, Diagnose, Lösung. Der Reihe nach. Erstens die Beobachtung Gottes. Hier sehen wir die Symptome in deinem Leben. Schauen wir rein. Vers 1a. Jakobus stellt eine Frage. Woher kommen die Kämpfe und woher die Streitigkeiten? Was beobachtet Jakobus hier? Durch seine Frage wird deutlich, ihr lieben Brüder und Schwestern, ich schaue in euer Leben, das, was ich eben schon in Kapitel 3 beschrieben habe. Wie geht ihr mit eurer Zunge um? Ihr streitet, ihr kämpft. Oder auch in Vers 2 am Ende, da steht, ihr könnt es nicht erlangen, daher streitet und kämpft ihr. Kennst du das? Schon mal erlebt? Hast du dich schon mal gestritten? Also ich habe mich schon mal gestritten. Mit meinen Worten. Ein solcher Streit kann ein fortgesetzter Konflikt sein zwischen zwei Gotteskindern. Beispielsweise, dass eine Glaubensschwester ein Wortgefecht hat mit einer anderen Glaubensschwester. Es geht aber auch, dass es einseitig ist. Das heißt, zwei Brüder unterhalten sich und der eine geht sanftmütig weg und der andere kriegt im stillen Kämmerlein einen Wutausbruch. Einseitiger Wutausbruch. Es kommt das aus dem Herzen raus, was drin ist. Und das kann uns allen passieren. Jakobus hat hier also in Vers 1 die Symptome beobachtet und er identifiziert sie. Was sind es? Unsere Streitigkeiten, unsere Wortgefechte. Aber diese Symptome jetzt nur zu benennen, ist nicht ausreichend. Denn sonst wäre ja die Lösung für einen solchen verbalen Konflikt einfach, okay, ich muss nur meine Kommunikation verändern. Am besten mache ich noch einen Kommunikationskurs mit und dann ist wieder alles super. Das heißt, ich muss ja nur mein äußeres Verhalten ändern, meine Kommunikationsstrategie und schon läuft mein Gespräch mit meinem Nächsten direkt viel besser. Was wir hier jetzt erkennen müssen, ist Folgendes. Jakobus besteht darauf, dass wir an die Wurzel des Symptoms ran müssen. Wir müssen an die Ursache heran. Das heißt, wir müssen tiefer, wir müssen härtere Herzensfragen stellen. Wenn wir also sündige Worte sprechen, haben wir nicht nur ein Problem mit unserer Zunge. Wir haben das tiefere Problem tiefer hier in unserem Herzen. Und das bringt uns zu unserem Herzen und zum zweiten Punkt. Zweitens, die Diagnose Gottes. Das ist jetzt das Problem hinter dem Symptom. Wir lesen in den Versen 1 bis 4. Schaut bitte in die Bibel rein. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt etwas und habt es nicht, also mordet ihr. Und ihr begehrt etwas und könnt es nicht erlangen, also kämpft und streitet ihr. Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Vers 3. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Also, womit hat Jakobus hier begonnen? In Vers 1 mit einer Frage. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten untereinander? Er spricht zu Gottes Kindern, er spricht zu den Verstreuten. Er fragt also nicht nur nach unserem äußeren Verhalten, er geht tiefer und stellt die härtere Frage, was verursacht dein Verhalten? Was verursacht deine kämpferischen Worte? Warum bist du so wütend nach dem Gespräch weggegangen? Warum hast du zu deiner Glaubensschwester diese hässlichen Worte gesagt? Ihr Lieben, wir müssen erkennen, unsere Worte, die wir benutzen, die sind ein Fenster in unser Herz. Unsere Worte offenbaren das, was uns wichtig ist in unserem Herzen, unsere Schätze. Unsere Worte, die wir in unserem Herzen sprechen und auch laut aussprechen, die offenbaren unseren Herzenscharakter. Mein Gebet ist, dass der Herr uns jetzt, die wir sein Wort aus dem Jakobusbrief hören, dass wir erkennen, diese Diagnose, die Gott uns hier in seinem Wort gibt, die ist wahr. Und ich gehe noch weiter, die gilt auch für mich. Ich habe auch Momente in meinem Leben, wo aus meinem Herzen harsche Worte herauskommen. Und da muss ich fragen, Markus, warum sprichst du jetzt gerade diese harschen Worte? Denn Jakobus will, dass wir die Ursache erkennen, warum wir sagen, was wir sagen. Willst du auch wissen, warum du sagst, was du sagst? Dann nimm diese Diagnose an. Und die ist hammerhart. Aber sie kommt von Gott. Ich sage das nicht, Gott sagt das durch Jakobus in Vers 1b. Sie kommt von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Vers 3 spricht er wieder von euren Lüsten. In Vers 2 spricht er von, ihr mordet und neidet. Kontext sind Worte. Wir können mit unseren Worten morden. Wir können mit unseren Worten andere beneiden. Zudem steht in Vers 2, ihr seid begehrlich. Also dieses griechische Wort, was da steht, das kommt ganz häufig vor im Neuen Testament. Das ist ein Wort, Epitomeo, das kann man übersetzen mit übermäßig, zu viel begehren. Es geht also um unsere Begierden. Versteht mich bitte richtig. Wir dürfen Wünsche haben. Wünsche sind gut. Aber wenn ein Wunsch in meinem Herzen oder in deinem Herzen zu einer Forderung wird, dann haben wir es mit einer Begierde zu tun. Das heißt, dein Wunsch, etwas haben zu wollen, ist dann zu einer Forderung geworden, wenn dieser Wunsch dich regiert. Du möchtest nicht nur etwas haben, du wünschst dir nicht nur etwas, sondern du sagst, ich muss das haben. Sonst bin ich nicht glücklich und erfüllt. Und weil du das nicht bekommst, fängst du an zu kämpfen, fängst du an zu streiten mit deinen Worten, weil du es so sehr haben willst. Und das sind die Begehren, die unseren Streit verursachen. Gott diagnostiziert weiter in Vers 3. Da steht, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Mit anderen Worten, du willst es haben, um deine Begierde zu befriedigen. Und dabei geht es nicht um Gottes Willen, sondern seien wir doch ehrlich, es geht um unseren Willen. Und das heißt im Klartext, auch wir Gotteskinder bitten manchmal Gott um Dinge, die in unserem eigenen Herzen zu wichtig geworden ist. Heftig, oder? Gott schaut in unser Herz und er sieht in mein Herz. Und er sieht alle und hört alle meine Gebete. Und ich als Gotteskind bete manchmal für etwas, was an sich gut ist, aber ich will es so sehr, dass ich es auch unbedingt durchsetzen will, wie ich drücke auf einen Geldautomat und Gott muss es auch geben. Und wenn das nicht gibt, dann werde ich harsch mit meinen Worten. Das heißt, mein und dein Gebet ist in einem solchen Fall motiviert durch unsere Begierde, die uns regiert. Wir sehen, diese Begierden, die uns regieren, sind mein und dein schwerwiegendes, tieferes Problem. Nicht das Symptom ist das Problem, die Ursache darunter. Das heißt also, wenn ich mich zum Beispiel mit meiner geliebten Frau Kathi streite, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass ich es bin, der die Ursache ist. Und wenn ich dann harsche Worte sage, weil irgendetwas kommt in meinen eigenen Plan, ich kann nicht das tun, was ich mir vorgenommen habe, dann merkt ihr an meiner Reaktion, ob ich liebevolle Worte sage oder harsche Worte. Diese Begierden und Lüsten, die uns beherrschen, die kämpfen im Herzen eines Gotteskindes. Im Herzen von uns Gotteskindern kämpfen die bösen Begierden gegen die guten Begierden, die durch den Heiligen Geist unsere Herzen eigentlich regieren sollten. Und was sollte unsere Herzen, die wir doch in Christus sind, regieren? Wofür sollte ich leben? Wofür solltest du leben? Die Antwort ist klar, für Gott, für sein Königreich. Jakobus sagt es selbst in Kapitel 2, Vers 5, wo er von den Gotteskindern spricht als Erben des Reiches. Das ist das Königreich. Das war in Jakobus 2, 5. Aber Jesus sagt es uns noch viel deutlicher in seiner Bergpredigt. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst, wonach? Nach dem Reich Gottes. Was sind die zwei größten Gebote? Du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Herzen lieben und ihm dienen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jakobus lehrt uns auch noch in seinem Brief, dass wir uns ihm vollkommen hingeben sollen. Was wir jetzt erkennen und akzeptieren müssen, ist das Folgende. Was passiert in unseren Herzen, wenn wir uns unterhalten? Unsere bösen Begierden, unsere Neigung zur Selbstverherrlichung, unsere Neigung, dass wir an uns selbst zuerst denken, unsere Selbstliebe kämpft in unserem Herz gegen unseren von Gott gegebenen Lebenssinn. Und was ist dieser Lebenssinn? Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben. Und was ist die Ursache? Das ist, wie Gott es in seinem Wort sagt, unser Götzendienst. Hartes Wort, ne? Aber das ist es. Das ist nicht Anbetung Gottes, das ist letztlich Selbstanbetung. Unser Wille anstelle von Gottes Willen. Unsere Absichten anstelle von Gottes Absichten. Unsere Herrschaft anstelle von Gottes Herrschaft. Ja, mein eigenes Königreich, ich anstelle von Gottes Königreich. Wer steht bei alledem im Zentrum? Ich. Ich, Markus, ein Bürger in meinem Königreich, bin gleich der König. Und wer regiert? Ich. Wer erlässt die Gebote? Ich. Nach wessen Willen geht das dann? Nach meinem. Und dies verursacht dann Streit in meiner Familie. Oder bei dir, in deiner Familie oder in deinem Gespräch mit deinem Nächsten. Aber was wir hier sehen müssen, ist, dass wir nicht nur einen horizontalen Konflikt haben. Das geht viel tiefer, ihr Lieben. Da gibt es auch eine vertikale Dimension. Vers 4. Seht ihr diesen Ausspruch jetzt? Von Jakobus. Was sagt er? Er sagt es zu Gotteskindern. Okay, das sagt er nicht. Das sagt Gott durch Jakobus. Er sagt, Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin. Wir können die Ehe brechen? In unserem Herzen, mit unseren Worten? Ja, wer ist denn unser Ehemann? Das ist Gott. Wer ist unser Bräutigam? Unser Herr Jesus Christus. Und Gott diagnostiziert, wenn du aber die Welt lieb hast, dann machst du dich Gott zum Feind. Wenn wir uns auf der horizontalen Ebene, zum Beispiel ich in dem Verhältnis zu Kathi, wenn ich zu Kathi harsche Worte sage, dann habe ich auf der horizontalen Ebene ein fettes Problem. Aber wisst ihr, wo ich ein viel größeres, fetteres Problem habe? In meiner Beziehung zu Gott. Denn unsere Streitigkeiten untereinander haben, gemäß Vers 4 in Jakobus 4, ihre primäre Wurzelursache in unserem geistlichen Ehebruch mit Gott. Also oberflächlich betrachtet, klar, habe ich ein Problem mit Kathi. Und das habe ich dann tatsächlich. Und dann muss ich mich auch entschuldigen. Aber danach, am besten noch vorher, zu Gott gehen, weil ich habe mich an ihm versündigt durch meine lieblosen Worte. Das heißt, bevor wir gegen das sechste Gebot verstoßen, du sollst deinen Nächsten nicht morden, und bevor wir gegen das zehnte Gebot verstoßen, den anderen nicht zu beneiden, verstoßen wir in unserem Herzen zuerst gegen das erste Gebot. Du sollst keinen anderen Gott, keinen Götzen neben mir haben. Verstehen wir das? Es ist nicht ausreichend, wenn wir nur das Symptom betrachten, wenn wir nur den Streit oder das Wortgefecht sehen, unsere kämpferischen Worte. Das ist gut, dass wir sie sehen, dass wir sie identifizieren, auch dass wir sie zugeben. Sünde zu bekennen ist gut, versteht mich bitte richtig, das müssen wir tun. Aber das alles reicht nicht, wir müssen auch die Ursache erkennen. Denn da ist noch etwas viel Schlimmeres und dieses Schlimme passiert in meinem und deinem Herzen. Das sind die Begierden in unserem Herzen, die unser Herz und damit alles regieren, was aus unserem Herzen rauskommt. Ich meine, was kommt aus deinem Herzen raus? Was denkst du? All deine Worte, all deine Gefühle, all deine Gedanken, all dein Wollen, all deine Taten. Deswegen sagt übrigens Sprüche 4,23, bewahre dein Herz, denn daraus entspringt, was? Dein ganzes Leben. Alles, was dich ausmacht. Frage, willst du Fortschritt darin machen, Christus ähnlicher zu werden? Unser Pastor Andi hat uns von der Frucht des Heiligen Geistes berichtet. Er hat uns gelehrt, wie wichtig es ist, dass wir alle neuen Aspekte der Frucht des Heiligen Geistes, dass wir sie verfolgen. Willst du darin wachsen? Das wollen wir doch, oder? Dann müssen wir erkennen, alle oberflächlichen, äußeren Dinge in unserem Leben, alle unsere kämpferischen Worte sind nur die Symptome für etwas viel Tieferes in unserem Herzen. Das heißt, alle schlechten Worte, alle schlechten Früchte sind dann die Konsequenz einer Begierde, die unser Herz regiert. Da stellt sich natürlich jetzt folgende Frage. Wie kann ich denn nun erkennen, wann eine an sich gute Sache in meinem Herzen zu wichtig, also zu einem Götzen geworden ist, der mich regiert? Mit anderen Worten, wie kannst du jetzt ermitteln, wann du etwas an sich Gutes in Gottes Schöpfung, zum Beispiel, du wünschst dir einen Ehepartner oder du wünschst dir auf jeden Fall ledig zu bleiben, kann ja auch sein. Oder du wünschst dir Kinder. Vielleicht geht es ja auch um Geld, um Intimität, um Sicherheit. Das sind alles in sich gute Dinge. Oder vielleicht wünschst du dir Kontrolle, Liebe oder Respekt, Anerkennung, Schönheit, Gesundheit, Treue, Ruhe, Entspannung. Sind das alles gute Dinge? Ja, das ist wunderbar. Aber wie kannst du jetzt ermitteln, wann diese an sich guten Dinge für dich zu wichtig geworden sind? Antwort: Deine Reaktion zeigt es. Wie ist deine Reaktion, wenn du nicht das bekommst, was ich eben gesagt habe? Zum Beispiel, du sehnst dich nach Ruhe, Entspannung. Kommst nach Hause und drei Kinder plärren an dir rum.
Papa, ich habe nicht meine Hausaufgaben gemacht, hilf mir mal.
Weiß ich nicht, können andere Dinge sein. Du hast deinen eigenen Plan gemacht von dem Tag, aber dein Arbeitskollege grätscht dir da rein. Wie reagierst du in dem Moment? Wenn du nicht das bekommst, was du willst, oder für den Fall, du hast es schon, hast schon deine Ruhe, sitzt schon so schön auf dem Sofa, aber die Ruhe wird dir weggenommen. Wie reagierst du? Und dann kannst du beobachten, ist da ein Sündenmuster in deiner Herzensreaktion? Fängst du an zu kämpfen um diesen Schatz? Sprichst du vielleicht mürrische Worte, harsche Worte? Oder benutzt du vielleicht sogar manipulierende Worte, dass du es behalten kannst oder bekommst? Verwendest du vielleicht sogar verfluchende Worte, zerstörende Worte, weil dein Nächster dir nicht gibt, was du haben willst? Tiefer betrachtet, dahinter steckt, dass du in erster Linie ein Problem mit Gott hast, weil du auf ihn sauer bist, weil er dir nicht gibt, was du so sehr willst. Das heißt also, hinter diesem Sündenmuster verbirgt sich dann eine böse Begierde, die dich regiert. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du dich nach einem Ehepartner sehnst oder nach einem Best Friend. Und das ist als solches super Wunsch. Aber das darf nicht zu einer Forderung werden, die dich regiert. Wenn du nicht das bekommst, dann darfst du deswegen nicht wütend werden. Aber wenn du wütend reagierst, dann blickst du zurück, ups, was war das denn gerade? Oh, da ist mir wohl was zu wichtig geworden. Jakobus hilft uns hier und stellt uns die Frage. Und ich stelle sie euch. Er stellt sie euch. Wie sieht es in deinem Leben aus? Kommt es vor, dass du dich streitest? Ich will meine Hand sehen. Bei wem kommt es vor, dass er sich mit Worten manchmal streitet? Der Ehemann zeigt auf die Frau. Ja, das kenne ich aus der Eheseelsorge. Wir sagen alle ja, oder? Jakobus sagt, lasst mich euch zeigen, was hinter eurem Streit liegt. Wir sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Ich muss doch nur ein bisschen Kommunikationstechnik lernen und alles läuft wie geschmiert. Was sagt Jakobus? Nein! Deine kämpferischen Worte weisen hin auf einen schlimmen Zustand in deinem Herzen. Jakobus sagt, Gott sagt, ich diagnostiziere eine böse Begierde, die dein Herz und damit deine Worte regiert. Ihr Lieben, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Sünde in unseren Wortgefechten untereinander nicht minimalisieren. Du denkst vielleicht, ach, diese Streitigkeiten, ist doch alles gar nicht so schlimm. Dann habe ich mich halt ein bisschen mit dem anderen Gotteskind gezofft. Erkenne bitte, wir dürfen eine solche Sünde nicht minimieren. Definiere deine Sünde nicht kleiner, als sie in Wirklichkeit vor Gott ist. Deine Sünde erscheint niemals größer, als sie wirklich ist. Vielmehr ist deine Sünde tatsächlich viel größer, als sie dir erscheint. Gott aber will und kann mein Herz und dein Herz verändern. Aber zuerst müssen wir der geistlichen Wahrheit ins Auge blicken. Wir streiten, weil wir eine böse Begierde im Herzen haben, die uns regiert. Wer und was gibt uns jetzt Hoffnung? Jetzt dürfen wir nicht nach Hause gehen. Jetzt kommt nämlich die gute Nachricht. Jetzt kommt die Lösung. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Die Lösung Gottes. Und da sehen wir jetzt zwei Dinge. Das eine ist die Gnade Gottes, die souveräne Gnade Gottes. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch noch etwas anderes. Der Mensch hat eine Verantwortung. Er muss sich demütigen. Wir haben also eine zweiseitige Lösung. Was Gott tut, das beschreibt Jakobus in den Versen 5 und 6. Glorreiche Verse, bitte schaut sie euch an. Verse 5 und 6. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Sehen wir, wie hier in Vers 6 betont wird, dass Gott souverän ist in seiner Gnade. Die Schlachterübersetzung hat hier, umso reicher ist die Gnade, die er gibt. Die Elberfelder finde ich noch besser, die übersetzt, er gibt, aber desto größere Gnade. Sehen wir die wunderbare Nachricht? Er, das ist Gott hier durch die Person des Heiligen Geistes, gibt größere Gnade, genau in dem Moment, wo du sie brauchst in deinem Wortgefecht. Das heißt, der dreieinige Gott gibt immer mehr und mehr Gnade. Siehst du die Ermutigung? Dieser Vers 6 ermutigt uns, weil Gott hier sagt, dass er unermüdlich auf unserer Seite ist. Er ist auf der Seite von dir. Er sieht in unsere Herzen, er sieht, mit welchen Begierden wir zu kämpfen haben. Und er weiß, wir brauchen jeden Tag neu seine Gnade. Brauchst du das auch? Ich brauche es. Und deswegen ist seine Gnade ja auch jeden Morgen neu. Er hat es uns verheißen. Es ist immer frische, neue Gnade für dich da. Glaubst du das? Das ist wahr. Das heißt, Gottes Vorrat an Gnade ist unerschöpflich. Seine Gnade fließt für seine Kinder ewiglich. Das heißt, die Lösung für unser Problem besteht einerseits darin, dass Gott mehr und mehr Gnade schenkt. Okay, aber das ist jetzt wieder wunderbar. Souveräne Gnade Gottes. Ja, und wir? Was ist mit uns? Müssen wir auch was tun? Ja, zum Beispiel das Telefon abstellen. Was muss der Gläubige tun? Er muss gehorchen. Und das sehen wir in den Versen 7 bis 10. Gottes Gnade erfordert hier eine Antwort von uns. Und die heißt Demut. Demut. Das sehen wir in den Versen 7 bis 10. Also wer jetzt die Bibel vor Augen hat, hat echt einen Vorteil. In Vers 7 steht, so unterwerft euch nun Gott. Das ist Vers 7a. Schaut mal am Ende von Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Klammer auf, geht in Vers 7a. Sich Gott unterwerfen, sich Gott unterordnen. Vers 10 geht die Klammer wieder zu. Demütigt euch, sich Gott unterzuordnen und sich Gott vor Gott zu demütigen, sind zwei Seiten derselben Medaille. Ah, was steht denn in der Mitte von diesen beiden Klammern? Mehrere Gebote, die er uns gibt. Schauen wir uns ganz kurz an. Vers 7b, da steht das erste Gebot. Widersteht dem Teufel, dann die Verheißung, er wird vor euch fliehen. Vers 8a, das Gebot, naht euch zu Gott, mit der Verheißung, Gott naht sich zu euch. Vers 8b. Reinigt eure Hände, ihr Sünder. Das ist das äußere Verhalten gemeint. Vers 8c. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Da haben wir das Herz. Vers 9 beschreibt die Buße. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Wir sehen, der Gott, der sagt, hier ist meine Gnade, die du empfangen kannst, ist derselbe Gott, der im gleichen Atemzug sagt, und hier sind meine Gebote, gehorche, demütige dich vor mir. wenn ihr so ein bisschen seid wie ich, dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen, dass ich dazu neige, diese Reihenfolge umzudrehen. Ich möchte doch viel lieber, dass Gott mir zuerst seine Gnade gibt, naja, und dann demütige ich mich. Und ganz tief ist es letztlich auch so. Aber hier besteht Jakobus darauf, die Reihenfolge, schaut es euch an. Da steht, naht euch zu Gott, das ist das, was wir tun sollen. So, was ist die Folge dessen, dass wir uns ihm nahen? So naht er sich zu uns. In diesem Kontext haben wir an dieser Stelle zuerst, komm deiner Verantwortung nach und dann ist da die Gnade. Die ist verheißen. Hier ist es die Reihenfolge. Zuerst die Demütigung vor Gott, danach mehr Gnade von Gott. Aber ich habe gerade gesagt, mehr Gnade. Natürlich ist es schon die Gnade, die uns zieht, dass wir uns überhaupt vor Gott demütigen. Denn das ist ja der Heilige Geist in uns, der ein eifersüchtiges Verlangen hat und uns wieder an sein Herz zieht, uns zur Buße führt und dass wir uns demütigen. Und doch müssen wir hier an dieser Stelle in Vers 8 die Reihenfolge stehen lassen. Das heißt, wenn wir der Heiligung nachjagen wollen, auch in unseren Gesprächen, dann heißt das nicht, dass wir nicht arbeiten müssen, dass wir schön Beine hochlegen, Gott macht schon alles. Nein, genauso wie Paulus das gemacht hat, er hat gerungen und gearbeitet unter den Kolossern in der Kraft, die er darreicht. Aber er hat gerungen. Das heißt, wenn wir uns unterhalten mit Worten, das kann anstrengend sein, seine eigenen Begierden zu bekämpfen. Das kostet Schweiß, das kostet Stolz. Und deswegen können wir immer nur auf zwei Arten reagieren. Wenn uns die eigene Begierde reizt und lockt, wie Jakobus das in Kapitel 1, Vers 14 sagt, wenn du das spürst in einem bestimmten Gespräch, da ist diese, du spürst das, da ist deine eigene Begierde und sie lockt dich, sie reizt dich. Das ist nicht Gott, der dich versucht, kann er nicht, er ist gut, kann er nicht, es ist deine eigene Begierde. Wenn du das also merkst, dass da diese Begierde dich reizt und lockt, dass da jetzt, dass du anfängst, soll ich jetzt darum kämpfen? Fange ich an zu kämpfen? Halte inne. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Arten von Reaktionen. Und die eine ist eine hochmütige. Wenn wir hochmütig, das heißt stolz reagieren, für wen leben wir dann? Für uns selbst. Dann geht es um meinen Willen, dann geht es um mein Königreich, dann geht es darum, dass ich mein Ding durchsetze, so wie ich es will, zu dem Zeitpunkt und mit den Mitteln, wie ich es will. Wer sitzt dann auf meinem Herzensthron? Markus. Dann geht es nämlich um meinen Willen. Dann geht es um meine Regeln. Und ich drehe mich um mich. Das kleine Knieselreich. Wen blende ich in diesem Moment aus? Gott selbst. In diesem Moment glaube ich mir selbst mehr als Gott. Ich glaube mir selbst mehr als seinen Verheißungen. So schlimm kann die Begierde in meinem Herzen sein. Dann glaube ich meinen Gefühlen, ich glaube meinen Gedanken und ich glaube auch meiner Begierde, dass wenn ich sie nur kriege, bin ich wahrhaft erfüllt. Was natürlich eine Lüge ist. Aber meine Sünde in mir betrügt mich. Ich will dann lieber autonom sein. Ich will dann lieber unabhängig sein. Ich will mein Leben selbst bestimmen. Kennst du solche Gedanken und Gefühle? Wir ordnen uns Gott also nicht unter. Und in dem Moment halten wir an unserem eigenen Königreich fest. Und wisst ihr, wen wir dann betrüben? Den Heiligen Geist. Und dann musst du nicht meinen, dass er dich vor der Sünde fernhält. Dann zieht er sich zurück. Wenn deine Begierde so stark ist und du daran festhalten willst und du sagst, ich sehe das. Oh, Gott will mich eigentlich jetzt mit seiner Gnade beschenken. Ich soll mich ihm nahen. Aber ich will jetzt die schnelle Befriedigung. Ich will das haben. Dann dämpfst du den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und dann hast du ein richtig fettes Problem mit Gott. Dann hast du dich schwer an ihm versündigt. Und dann müssen wir umkehren, dann müssen wir Buße tun. Da gibt es nur diesen einen Weg. Aber durch Gottes Gnade werden wir mehr und mehr in unserem Leben folgende Reaktion haben. Eine demütige. Das heißt, dann akzeptierst du durch den Heiligen Geist in dir den Plan Gottes. Dann suchst du die Zufriedenheit in ihm. Und dann lobst du Gott, denn er ist gut, ob er dir was weggenommen hat oder ob er dir etwas gegeben hat. Dann kannst du mit Hiob das sagen. Du sagst, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr sei gelobt. Verstehen wir? Das können wir nur, wenn der Heilige Geist das natürlich in unseren Herzen wirkt. Aber wir dürfen ihn auch nicht betrüben. Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Unser Part ist es jetzt also, ihm zu gehorchen. Was sollen wir tun? Wir sollen uns ihm, das haben wir in Vers 7 und Vers 10 gelesen, wir sollen uns ihm unterordnen, uns vor ihm demütigen. Wie tun wir das? Wie demütigst du dich vor Gott? Indem du dich Gott nahst. Das heißt, indem du dich Gott nahst, heißt, in dem Moment, wo die Versuchung da ist, wo es dich triggert, was machst du da? Du betest. Was betest du? Herr, ich komme mit leeren Händen. Ich bin ohne dich aufgeschmissen. Ich bin hilflos. Hilf mir. Und das erfüllt die Voraussetzung, dass die Verheißung eintritt. Gott steht da. Natürlich kriegst du von mir Gnade. Du gibst dir zu, dass du schwach bist. Dann kann ich da in dir stark sein. Dann ist Christus in dir stark. Ist das eine Hoffnung? Du hast Christus in dir. Das heißt, in deinen Wortgefechten kannst du Stopp sagen und sagen, Herr, hilf mir jetzt. In dem Moment bist du demütig und Gott sitzt auf deinem Herzensthron. Du drehst dich dann um ihn. Es geht dann in erster Linie um seinen Willen. Und du lebst deine neue Identität in Christus aus. Und weil du dich dann vor Gott gedemütigt hast, indem du ihm im Gebet dich genaht hast, geht die Verheißung in Erfüllung. Und weil Gott sich dir dann naht, gibt er dir all die Gnade, die du brauchst. Und dann brauchst du die Gnade, um die anderen beiden Gebote zu erfüllen, nämlich der Heiligung nachzujagen, genau in der Reihenfolge, und danach auch immer wieder Buße zu tun. Verstehen wir? Wir nahen uns Gott, indem wir ihm einfach bekennen, ich bin schwach, Herr, hilf mir. Und Gott sagt, mein Kind, ich bin hier, ich wohne in dir, hier ist die Kraftquelle, hier ist die Gnade. Und dann demütigen wir uns und geben zu, Herr, vergib mir. Bitte heilige mein Herz. Und wie macht Gott das? In dem Moment kommt der Heilige Geist, der in dir lebt. Und wen verherrlicht er? Christus. Das Kreuz wird dir vor Augen gemalt. Ich frage dich, wenn du in einem Wortgefecht bist und bist kurz davor, ein harsches Wort zu sagen, und in dem Moment sagst du, Herr, hilf mir bitte. Und der Heilige Geist offenbart dir die Herrlichkeit, die Schönheit Christi. Du siehst, wie er für dich am Kreuz blutet. Wie er für dich gestorben ist. Wie er sagt, ich liebe dich. Gerade wegen dieser Worte hänge ich hier. Da bist du so auf ihn fokussiert. Christus wird so in deinem Herzen groß. Da kannst du nicht mehr harsche Worte sagen. Da wirst du sanftmütig, da wirst du barmherzig. Da kannst du zufrieden sein und sagen, Herr, du hast es gegeben und du hast es genommen. Du seist gelobt. Verstehen wir? Das ist ein Herzensprozess. Das ist ganz praktische Theologie. Es ist nämlich das eifersüchtige Verlangen, das der Geist hat, der in uns wohnt. Und so können wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, diese bösen Begierden in Christus gefangen nehmen. Wir können sie töten. Und das ist doch letztlich das, was wir alle wollen, oder? Wir wollen wirklich frei werden. Ich will frei werden von mir selbst, von diesem alten Menschen, der doch eigentlich schon längst gekreuzigt ist in Christus. Aber dieser Bursche steht jeden Morgen wieder auf und der muss jedes Mal wieder einen auf den Kopf kriegen. Und die Gottes Gnade ist dafür da. Ich muss aber Gott dafür bitten, dass er mir sie gibt. Und wenn wir diesen Frieden im Herzen haben, der uns regiert, dann können wir auch in der Kraft des Heiligen Geistes friedensstiftende Worte zu unserem Nächsten sagen. Sogar dann, wenn wir verbal angegriffen werden. Stell dir das vor, da kommt jemand und macht eine falsche Anschuldigung. Er kritisiert dich nicht nur, sondern er kritisiert dich mit harschen Worten. Wie gehst du dann mit dieser Kritik um? Sagst du dir, mir kann eigentlich nichts passieren, ich bin in Christus gerechtfertigt, ich habe schon die größte Anerkennung von dem Herrn selbst. Es ist göttliches Blut für mich geflossen. Also kann ich die Kritik annehmen und überlegen, danke Herr, dass ich jetzt überlegen darf, ist da was dran? Okay, dann muss ich was ändern. Oder, oh, da ist eigentlich gar nichts dran. Okay, dann ist sie falsch. Aber ich brauche nicht, den anderen zu beschimpfen. Ich kann in der Kraft des Heiligen Geistes sanftmütig reagieren. Das heißt, wenn wir etwas begehren, wie zum Beispiel ein Ehepartner, Kinder, Geld, Intimität, was wir eben alle genannt haben, Schönheit, Respekt, alles an sich gute Dinge. Wenn wir solche guten Dinge begehren, weil sie uns ein Glück geben oder einen Wert, eine Identität, dann verfallen wir einem großen Irrtum. Denn all diese Dinge, wenn wir darin unsere Identität suchen, dann suchen wir etwas, was eine Identität ist, außerhalb von Christus. Die kann uns nicht erfüllen. Das zeigt nur, wie selbstsüchtig wir sind. Statt in der Identität, die Gott uns in Christus gibt, zu ruhen, wollen wir selbst Gott sein und selbst Gott spielen. Und das kennen wir doch schon aus dem Garten Eden, oder? Dieses Problem, dass wir selbst so sein wollen wie Gott. Das ist dieser Götzendienst und das ist unser größtes Problem. Aber ihr Lieben, die Schöpfung kann niemals mit der Herrlichkeit des Schöpfers konkurrieren. Jesus ist einfach schöner. Echten Frieden finden wir nur, wenn wir uns Gott demütig ergeben. Wenn wir in seinen wunderbaren Armen ausruhen. Wenn wir anerkennen, wer er ist und wer wir sind. Wenn wir ihn als unseren König und Herrn anerkennen. Wenn wir uns ihm unterordnen und vor ihm demütigen, wie Jakobus das hier sagt. Wenn wir sehen, dass wir die Kranken sind, die einen rettenden göttlichen Arzt brauchen. Das erfüllt dann unser Herz mit einem tiefen Frieden. Jesaja sagt in Kapitel 26, Vers 3, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Deswegen, vertraue deinem dreieinigen Gott. Er allein ist dein vollkommener Herzensarzt. Er beobachtet und sieht dein Leben und sagt, da sind noch kämpferische Worte. Er diagnostiziert unser Herz und sagt, die Ursache dafür sind die Begierden, die dich regieren. Aber er sagt auch, ich gebe dir die Lösung. Und das ist das Evangelium. Ich gebe dir, dem Demütigen, Gnade um Gnade. Und mein eifersüchtiges Verlangen erlöst dich mehr und mehr von dir selbst. Er sagt, in mir, deinem Gott, ist deine neue Identität in Christus. In mir allein ist ewiger Friede für dein Herz. Möge Gott uns helfen. Amen.